Frauen in Führungspositionen. Das ist heute unser Thema und die Frage, inwieweit und in welchem Alter man sich auch noch neu erfinden kann. Herzlich willkommen zu Folge 5 in unserer Reihe Tacheles und Törtchen. Wir begrüßen alle, die zuhören, sehr herzlich. Wir, das bin ich, Marion Ohnesorg und
Romy Segler.
Wir freuen uns sehr, dass wir heute Katrin Roman zu Gast haben. Katrin ist Wirtschaftsprüferin, Aufsichtsrätin und sie hat im Zuge ihres beruflichen Werdegangs und ihrer Karriere einige ganz grundsätzliche Entscheidungen getroffen und darüber unterhalten wir uns gleich eine Weile. Herzlich willkommen an dich, Katrin.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich drauf.
Und wir haben wie immer etwas Süßes dabei.
Genau, immer wieder fragen wir, was dürfen wir mitbringen? Und Katrin hat gesagt, ja, ist ja Weihnachten, dann nehme ich Rosinenstollen und Lebkuchen. Ja, Marei, und da ich heute tatsächlich zu spät gekommen bin, hat Marei spontanerweise unseren Bäcker des Vertrauens, ist sie übergangen und hat dann folgende Sachen mitgebracht.
Na, wir haben einen Stollen aus einem kleinen Dorf in Rheinhessen vom Weihnachtsmarkt und aus den Dominosteinen sind ein paar Pfeffernüsse geworden. Und Katrin, passt?
Passt prima, schmeckt auch gut.
Tacheles und Hörtchen, ein Podcast mit Frauen aus Oberhavel.
Ja, liebe Katrin, unser Thema heute, Frauen in Führungspositionen. Allein, dass wir darüber reden, zeigt ja, dass es noch lange keine Selbstverständlichkeit ist. Was denkst du als Einstieg, wenn du auf deine Jahre in Führungspositionen zurückschaust? Wie war dein Weg in die Führungsebene?
Ja, der Weg, der begann mit dem Ende des Studiums und dem Mauerfall, was für mich gleichzeitig waren. Soweit bin ich erst mal sowieso in eine neue Welt gekommen. Nicht nur die Arbeitswelt, sondern auch die Bedingungen, die man da getroffen hat, waren ganz andere. Aber, und das war die erste Voraussetzung, ich kam mit der großen Selbstverständlichkeit aus der DDR-Zeit, dass Frauen natürlich in Führungspositionen auch unterwegs sind. Ja, und das habe ich dann versucht auch so lange beizubehalten, bis mir irgendwann auffiel, ja, wo sind denn jetzt die anderen? Das hat sich dann im weiteren Karriereweg so ergeben und ja, die Entscheidungen gingen dann bald los mit dem Einstieg in Wirtschaftsprüfung, das heißt dann auch die Qualifikation Steuerberaterin, Wirtschaftsprüferin zu machen und dann aber zu sehen, wie wird denn jetzt aus der Qualifikation Führung?
Ja, es gibt ja unzählige Studien, Umfragen, also es werden intelligentere Entscheidungen getroffen, wenn Frauen im Raum sind. Es gibt den Satz, dass gemischte Teams effektiver sind. Es gibt Beispiele, Frauen sind natürlich auch erfolgreiche Präsidentinnen, viele andere, es gibt viele Beispiele. Mein Gefühl ist aber generell, dass Frauen in einflussreichen Positionen immer noch die Ausnahme sind. Teilst du das und inwieweit ist das branchenabhängig? Weil gibt es natürlich Unterschiede.
Ja, die Branchen haben sich auch vor allen Dingen unterschiedlich entwickelt in den letzten Jahrzehnten. Wir haben jetzt viele Bereiche, wo das Anteilsverhältnis Männer-Frauen schon ganz gut ist, auch in Führungspositionen. Das ist zum Beispiel zum Teil in Hochschulen so, teilweise auch im öffentlichen Sektor, wo das ja auch mit einer der Zielsetzungen ist oder im medizinischen Bereich. Aber dann gibt es ein großes Aber, wenn es wirklich nachher um Positionen geht, wo es um viel Geld und Macht und Entscheidung geht, dann bricht das plötzlich ab. Also es ist nicht allein eine Frage, dass man sagt, in MINT-Fächern oder Ingenieurwesen gibt es zu wenig Frauen, sondern es ist dann nachher am Ende der Tage auch wieder eine Frage, diese bewusste gläserne Decke, über die so viel gesprochen wird, die habe ich eigentlich auch beobachtet.
Und du stellst auch direkt den Bezug auch zu, nicht nur zu Einfluss, sondern auch zu Machtpositionen her.
Naja, das sind zwei Kehrseiten einer Medaille, Macht und Einfluss. Und oft sind es auch Berufsfelder, wo man sagt, da ist dann wirklich auch die dicke Kohle mit verbunden sozusagen. Weil Macht und Einfluss wird natürlich auch dann häufig in Entgelt und Tantiemen, Geschäftsführervergütung etc. sich niederschlagen.
Ja. Wenn wir uns die konkreten Jobs, die Tätigkeiten angucken, du bist ja selbst Aufsichtsrätin bei der DK Bank, bei der VW Bank und bei der IT-Gesellschaft der Bundeswehr. Und von zu Hause aus wiederum bist du, aber das hast du schon erwähnt, Wirtschaftsprüferin. Romy, du wolltest mit der Frage einsteigen.
Ja, weil ich habe gelesen, dass du in Aufsichtsräten bist, aber ich weiß nicht, ob alle wissen, was eigentlich ein Aufsichtsrat macht. Kannst du das mal erklären? Klar. Es gibt ja Kapitalgesellschaften, die haben dann erstmal einen Geschäftsführer. Das ist sozusagen vielen ja bekannt, weil das eben der Chef der Firma ist zum Beispiel, in der sie arbeiten. Oder es ist eben ein Vorstand, das ist dann bei einer Aktiengesellschaft so. Aber die Anteilseigner, die haben ja quasi auch ein Recht, sich mit in ihren Interessen vertreten zu fühlen. Und deshalb muss ja eigentlich einer zwischen denen die Gesellschaft gehört, und der Geschäftsführung stehen. Und es gibt auch ganz viele andere Stakeholder, für die es wichtig ist, dass hier, ich sag mal, nach Gesetz und Ordnung und nach guten betriebswirtschaftlichen Kenntnissen sozusagen das Unternehmen geführt wird. Also sind die Aufgaben des Aufsichtsrats zum einen, das Unternehmen so weit mitzubegleiten, dass man die Unternehmensführung, also Vorstand, Geschäftsführung, überwacht in der Ordnungsgemäßigkeit ihrer Tätigkeit. Aber auch bei bestimmten einzelnen Geschäften, großen Dingen gemäß der Satzung dann zustimmen muss, dass das quasi genehmigungspflichtig ist. Und letztlich, ja, selbst ein Vorstand muss irgendwo eingestellt und bestellt werden. Das ist auch Aufgabe des Aufsichtsrats. Das hat sich in der letzten Zeit neben diesen gesetzlichen Anforderungen für mich spannenderweise auch stark dahin verändert, dass es jetzt viel mehr um Strategie und, ja, sagen wir mal, beratende Funktionen gegenüber der Geschäftsführung und dem Vorstand geht, sodass man da im Prinzip gerade in so volatilen Zeiten wie heute auch relativ viel seine Erfahrungswissen mit einbringen kann und damit aus dieser strategischen und beratenden Funktion eben auch zum Wohlergehen des Unternehmens mit beitragen kann.
Aber wird man als Aufsichtsrat berufen oder bewirbt man sich und wird dann Teil, also kann man sich tatsächlich bewerben auf einen Aufsichtsrat?
Naja, das kommt wie immer im Leben darauf an. Also man wird bestellt von dem Anteilseignergremium, also Hauptversammlung oder Gesellschafterversammlung. Und da gibt es natürlich vorher Auswahlprozesse. Das läuft in einigen Fällen dann direkt auch über Headhunter, die dann ein bestimmtes Profil suchen, weil letztlich auch die Zusammensetzung der Aufsichtsräte ja geeignet sein muss, von den Kenntnissen her, alle Bereiche, die eine Rolle spielen, abzudecken. Also da gibt es Financial Expert als Rolle oder jemand mit IT-Kenntnissen und das muss ausgewogen sein. Er muss sich auch in der Branche ein Stück weit auskennen und insoweit gibt es da schon so eine Art Suchprozess, aber so richtig bewerben kann man sich nicht, weil es auch ein Vertrauensposten ist und da muss manchmal dann auch wirklich so ein bisschen eine Erfahrung miteinander zusammenarbeiten sein, dass man dann in diese Rolle dann auch gerufen wird.
Okay. Das heißt, man liest vor der jeweiligen Sitzung eine Menge Papier?
Ja, die Tätigkeit dann, wenn man einmal Aufsichtsrat ist, ist in der Tat erstmal papierlastig. Das hast du richtig schon erahnt. Also die Geschäftsführung oder der Vorstand, ich sage es jetzt mal einfach, das Leitungsgremium, berichtet dann an den Aufsichtsrat. In der Regel ist das quartalsweise. Und dann gibt es natürlich noch weitere Punkte, die Jahresabschlüsse. Der Jahresabschlussbericht des Wirtschaftsprüfers ist ein wichtiges Instrument, um das Unternehmen sozusagen hier auch wirklich in seiner Führung mit beurteilen zu können. Aber nichts ersetzt natürlich auch das persönliche Gespräch, die Sitzung an sich oder Workshops oder Sachen, die man dann mit dem Vorstand und anderen leitenden Mitarbeitern gemeinsam macht. Ja.
Und in der Sitzung stellst du dann die Fragen, die du dir vorher vorgenommen hast und oder auch spontan, das wird dann verhandelt, das Ganze.
Naja, das kommt auch da wieder darauf an. Es gibt in den Aufsichtsräten ja Ausschüsse, die sich mit einzelnen Fachthemen vertieft befassen, zum Beispiel Prüfungsausschuss. Das ist immer für mich als Wirtschaftsprüferin sozusagen das geborene Gremium, wo ich drin bin. Da haben wir dann A, schon vorher Ausschusssitzung und B, wenn ich den Prüfungsausschuss leite, habe ich eben vor der Ausschusssitzung auch noch ein Vorbereitungsgespräch mit der zuständigen Geschäftsführung oder mit dem Innenrevisionsleiter etc. Also das ist so eine kleine Prozesskette. Also
ja, okay, das sind etablierte Abläufe. Jetzt genau, unser Thema Frauen in solchen Positionen, in Führungspositionen, in Aufsichtsräten. Wie hoch ist der Anteil in der Regel und gibt es eine Quote, was Frauen angeht?
Also der Anteil ist in der Regel sehr verschieden, um es mal zu sagen. Es gibt davon bis, auch meine Aufsichtsräte, wo ich drin vertreten bin, sind sehr unterschiedlich in dieser Ausprägung besetzt. Es gibt eine Quote, klar. Wir haben ja seit 2016 das FÜPOC, also das Gesetz zur gleichberechtigten Teilhabe von Männern und Frauen in Führungspositionen. Das schreibt zumindest schon mal für die großen Unternehmen. Da gibt es bestimmte Kriterien, also börsennotierte Unternehmen mit bestimmter, ab einer bestimmten Größe etc. eine Quote von 30% fest. Das ist schon mal ein Anfang.
Die auch eingehalten wird.
Die wird auch
keine
eingehalten.
Keine Ausreden, dass man jemand gefunden hätte.
Ja, das ist dann berichtspflichtig nach den dafür bestehenden Regelungen, Governance Codex etc. Also das wird schon versucht zu vermeiden. Vielleicht gibt es mal eine Situation, aber in der Regel die wirklich die Quote einhalten müssen, das hat zur Entwicklung stark beigetragen. Es gibt ja die Organisation FIDA, Frauen in die Aufsichtsräte, die gibt jährlich dazu ein einen Überblick raus, wie die Umsetzung erfolgt. Und ja, da sieht man eben, wer schon gemacht hat und wer nicht mit der gesetzlichen Quote. Andere wiederum, noch kurz erwähnt, die müssen eine freiwillige Quote, also sich selbst eine Zielsetzung reinschreiben. Und erstaunlicherweise war es in den Anfangsjahren Tatsache so, dass einige Unternehmen sich die Quote null als Ziel gesetzt haben. Die waren dann natürlich gerade bei FIDA auf dem Pranger und zu Recht.
Sehr, ich wollte gerade sagen, sehr zu Recht. Du bist ja in ganz unterschiedlichen Unternehmen unterwegs. Es sind zwei Banken dabei, es ist aber auch die Bundeswehr dabei. Wie kam es dazu?
Ja, das ist im Prinzip ein Spiegelbild meiner beruflichen Entwicklung. Ich war ja jahrelang Partnerin in einer großen Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft, Deloitte. Und ich hatte mein Leben lang Banken geprüft und betreut. Daher kam dann sozusagen die Affinität, aber auch letztlich die Kenntnis der Institute, in denen ich dann da unterwegs bin, insbesondere Sparkassensektor mit DK Bank. Ja, und die Bundeswehr-IT-Gesellschaft sozusagen kam in meinen Fokus, als ich in den letzten Jahren für Deloitte Public Sector Geschäft aufbaute, was sehr stark Verteidigungsbereich war. Und mich hat die Arbeit dort von Anfang an begeistert, weil ich gesehen habe, wie viele Menschen in dem ganzen Umfeld Bundeswehr mit großem Einsatz unterwegs sind, trotz zum Teil ja auch widriger Bedingungen, von denen man immer in der Zeitung liest oder im Fernsehen hört, hier noch die Aufgabe zu erfüllen und das zu leisten. Und das hat mich eigentlich auch animiert, hier ein bisschen unterstützend mit in dem Bereich tätig zu sein.
Da hast du einen ganz besonderen Einblick erhalten. Romy?
Ich wollte nur nachfragen, was bedeutet das, wenn man ein Sektorgeschäft aufbaut?
Naja, die meisten Prüfungs- und Beratungsgesellschaften, aber auch letztlich Statistiken, Volkswirtschaft, die unterteilen ja in Industrien, bestimmte Industrien, also Energiewirtschaft, Banken, was auch immer, öffentlicher Sektor. Und das wird im Prinzip durch die Beratungsgesellschaften und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften gespiegelt, weil die Mitarbeiter, die da tätig sind, eben als Prüfer oder Berater, müssen natürlich besondere Branchenkenntnisse haben, a, wie die Branche in der Tat in Deutschland, Europa oder wo man tätig ist, aufgebaut ist, aber auch die spezielle Gesetzgebung und Regelung und Regulierung gerade bei Banken. Da muss man sich dann schon irgendwo entscheiden, in welchem Bereich man sich da vertieft. Und ja, so waren das eben diese beiden Bereiche meine und das habe ich dann in mein neues Aufgabengefeld mitgenommen.
Du hattest ja gerade erzählt, du hast angestellt gearbeitet, viele Jahre bei einer großen Unternehmensberatung und dann hast du dich nochmal neu orientiert. Und wir reden ja ungern über Alter, aber in dem Fall möchte ich es doch gerne ansprechen. Das war mit Mitte 50. Was war dafür ausschlaggebend für diese berufliche Neuorientierung und was war dein Ziel in dem Moment?
Na, ich kann dazu sagen, ich hatte mich vorher innerhalb von Deloitte schon in vielen Bereichen getummelt. Also prüfen und beraten sind schon mal zwei verschiedene. Und dann, was wir gerade hatten, die verschiedenen Industriesektoren, Banken und eben hier öffentlicher Sektor. Daneben hatte ich andere Funktionen mit HR, also Human Resources, Aufgaben mit übernommen und so weiter. Aber jetzt war ich dann an einem Punkt, wo ich sagte, jetzt habe ich hier eigentlich alles ausprobiert, wo man so rankommt. Ja. Bis hin zu dem Punkt, wir reden ja über Frauen und Führung, dann auch für das allerhöchste Amt, was zu vergeben war, die dreiköpfige Management Group mit den Hut in den Ring zu werfen. Das hat nun nicht mehr geklappt. Klammer auf, zum Glück, Klammer zu, dann säße ich heute nicht so entspannt hier wahrscheinlich. Und so hatte ich das Gefühl, also wenn ich nochmal irgendwie was Neues anfange, dann aber mal allerspätestens jetzt.
Ja, okay, ich meine, Kontakte hattest du, Erfahrung, Expertise natürlich auch. Also du hast dich ja dann im Zuge dessen de facto selbstständig gemacht. Was gehört dazu, um eine solche Entscheidung möglich zu machen? Also man braucht ein bisschen Mut, ein bisschen Risikobereitschaft, aber sicher auch eine nötige finanzielle Absicherung. Breiter gefragt, steht das allen offen oder was sind eben die Voraussetzungen aus deiner Sicht?
Naja, Mut und Risikobereitschaft schon, aber manchmal, und da rede ich jetzt nicht nur von mir, sondern auch von der Beobachtung, die ich gemacht habe, ist es eben fast risikobehafteter da zu bleiben, wo man sich krampfhaft festhält und nicht den Sprung wagt. Ich glaube, bei mir waren es auch ganz viel Neugier und Flexibilität, so hier jetzt zu sagen, naja, ich komme aus einem großen Unternehmen mit vielen Mitarbeitern, also auch eigenen Mitarbeitern und plötzlich steht man ganz alleine da und sagt, so, wie mache ich denn eine Website? Wie melde ich mich denn bei der Wirtschaftsprüferkammer an, um mich beruflich niederzulassen? Und all diese Dinge mal einfach so selbst auszuprobieren, das hat also auch jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, hat ja auch diesen Aspekt mit. Natürlich habe ich auch gegrübelt finanziell, dadurch, dass ich ja noch einige Jahre hatte bis oder immer noch habe, bis dann irgendwelche Pensionsgeschichten anfangen zu laufen, muss ja das auch klappen, dieser Aspekt. Und ja, es hat geklappt.
Offensichtlich, ja. Du hast ja gerade beschrieben auch die verschiedenen beruflichen Stationen, die du hattest, dass du dich da immer mal wieder neu erfunden hast. An welchen all dieser Stellen hat es eine Rolle gespielt, dass du eine Frau bist und inwiefern?
Ja, ich hatte ja vorhin schon so ein bisschen reflektiert, dass es ganz viele Situationen gab, wenn man dann so ein Stückchen vorangekommen war, wo man dann plötzlich als Frau die Einzige war. Mhm. In Sitzungen, in auch internen Besprechungen etc. Und damit hatte man natürlich dann auch einen höheren Wiedererkennungswert, Frau Roman und nicht Andreas 1 bis 3 zu sein. Insoweit war das auch etwas, was mir eigentlich dann manchmal auch gefallen hat. Also logisch hätte ich mir mehr Mitstreiterinnen gewünscht, aber dadurch war man dann auch irgendwo bekannt. Ne? Das war der eine Aspekt. Aber bei Beförderungen und wenn es um Positionen ging, hatte ich auch manchmal das Gefühl, warum wird denn immer drauf rumgeritten, denn so nach dem Motto, wir sollen eine Frau dahin schicken oder eben nicht. Warum spielt das eigentlich immer eine Rolle? Und bis hin zu so auch Situationen, wo es dann hieß, da hatten wir schon mal eine Frau, das hat nicht so gut geklappt. Also
und dann lag es nicht an der Persönlichkeit, sondern dann wurde es zum Thema gemacht, dass es eine Frau war.
Genau, da wird das dann so generalisiert. Das hat mich eigentlich schon auch gestört.
Hat sich das verändert über die Jahre? Also wenn du jetzt so die letzten, weiß ich nicht, 5 bis 10 Jahre drauf schaust, glaubst du grundsätzlich, dass sich da, in welche Richtung bewegt sich das Ganze?
Also wir hatten in der deutschen Wirtschaft und in Europa ja verschiedene Entwicklungen. Ist A, durch Gesetze, wir hatten über die Quote gerade gesprochen etc., aber eben auch durch ja, so Zielsetzungen, die sich so ein Unternehmen halt einfach gibt, um bestimmte Positionen positiv zu besetzen und darüber berichten zu können, wo das sehr gut voranging. Häufig sind aber Sachen dann auch, das habe ich beobachtet, in Unternehmen stecken geblieben, weil es gab dann zwar so Programme, aber die Strukturen, die dagegen arbeiten, dass Frauen auch in Führungspositionen kommen, angefangen von Vereinbarkeit, das alte Thema, bis hin eben anderer Kommunikationsstil und anderer Umgang miteinander, das zog manchmal nicht nach. Und ja, jetzt erleben wir leider so ein Stück weit, dass es ja aufgrund der sagen wir mal, internationalen Einflüsse, vorsichtig gesagt, doch wieder Tendenzen zurückgibt. Wir haben dieses Gender-Thema ja auch von der Trump-Administration als Vorgabe für große internationale Unternehmen zum Teil, dass es hier bei uns reinragt. Das sind natürlich Sachen, wo man merkt, naja, wer hat es denn bislang mit Herzblut gemacht und wer sagt, ach, geht nicht mehr, lass uns wieder fallen. Also ich glaube, jetzt muss man ein bisschen langen Atem haben, um diese Welle sozusagen nicht als Gegenbewegung sich durchziehen zu lassen.
Hast du auch konkrete Probleme erlebt, also Sexismus in dem Sinn, also abwertendes Verhalten, das mit Geschlecht etwas zu tun hat?
Also so richtig Sexismus oder was man so MeToo-Bewegung sieht, eigentlich nicht. Es gibt dann immer schon Sachen, wo man sagt, naja, warum macht der Mann das? Also als Frau würde ich ihm auch nicht bei der Weihnachtsfeier durch die Haare fahren und sagen, ach, ich habe so schöne braune Haare oder was weiß ich. Ne? Das ist schon seltsam. Oder dass manchmal gab es auch Situationen, da wurde dann einfach der Raum im Gespräch, also wenn mir jemand zu nahe kam, aber Das waren so Sachen, wo man sagt, naja gut, ja, dann muss man eben mit umgehen. Aber ich habe nie so richtig böswillig Sexismus erlebt.
Ja, also wobei das, was du jetzt schon beschreibst, auch schon unangenehm genug ist.
Oh ja, es waren nette Menschen.
Okay.
Du bist jetzt selbstständig und eigentlich, wenn du in einer größeren Firma wärst, dann könntest du sozusagen auch eine Mentorenrolle einnehmen, nämlich anderen Frauen gegenüber. Jüngeren Frauen. Ich weiß nicht, ob das in dieser Selbstständigkeit so möglich ist, aber wie kannst du Frauen, die dir nachfolgen, eigentlich, wie können die von deinem Wissen, von deinen Erfahrungen profitieren? Hast du da für dich eine Strategie entwickelt oder wenn du jüngeren Frauen begegnest, dass du die dann ins Gespräch einbindest oder denen erzählst, was deine Erfahrungen sind? Hast du da für dich eine Strategie?
Ja, ich mache das eben viel auch über mein Netzwerk jetzt. Also FIDA hatte ich schon erwähnt, da gibt es ja auch viele Jüngere, die da als Gast oder als Mitglied mit dabei sind. Ich mache das aber auch immer noch sehr gerne in den Unternehmen, wo ich im Aufsichtsrat bin. Da gibt es auch interne Frauennetzwerke, da werde ich dann auch schon mal eingeladen und dann gibt es mal in dem quartalsmäßigen Webinar dann eben mal Fragen Sie Frau Roman, ähnlich wie heute. In solche Situationen, Ich habe ja auch noch eine Coaching-Ausbildung gemacht. Ich habe auch natürlich daraus noch mal ein paar Sachen mitgenommen, wie ich mit jüngeren Frauen, die mir begegnen, eben auch irgendwo so ein bisschen mentormäßig in Gesprächen etwas weitergeben kann, ohne dass ich jetzt gleich mit denen total Coaching-Vertrag habe, sondern dass man einfach sagt, okay, man kann Gespräche auch so gestalten, dass man da einfach Tipps gibt.
Welches Wissen hast du jetzt und hättest das am Anfang deiner Karriere kurz nach der Wende gebraucht? Oder würdest du sagen, das gibst du weiter? Was wäre dir wichtig?
Also ich glaube, etwas, was ich immer sehr gerne weitergebe, ist, jungen Frauen zu sagen, im Unternehmen oder in der Selbstständigkeit, eigentlich egal, aber Sichtbarkeit. Viele sind fleißig, ehrgeizig fleißig, aber außer ihrem direkten Chef, dem sie zuarbeiten, fällt das keinem auf. Und er wird es keinem sagen, weil die soll sich ja nicht an ihm vorbeiqualifizieren. Dieses alte Thema, das ist immer noch wichtig. Mir fiel das dann irgendwann auf, klar, und habe für mich dann auch eigentlich das ganz gut hingekriegt, indem ich, du sagtest vorhin Stichwort Mentor, mir eigentlich im Unternehmen immer selber so einen Mentor gesucht habe, ohne dass er es wusste, wo ich gesagt habe, ja Mensch, was der macht und die Aufgabe, die der jetzt hat, das finde ich interessant, mit dem will ich mal reden. Und dass man sich dann da auch wirklich so ein bisschen aus seiner Nische rausbegeben hat, um andere Perspektiven zu haben und einfach auch mit jemand gesprochen hat, der eben nicht direkt in der Linie der Vorgesetzte oder der da drüber ist, sondern rechts und links über Projekte, über alle möglichen Themen, über Schulung, über Vorträge, also einfach die Sichtbarkeit erhöht hat. Und das ist eigentlich mein Haupttipp, wer wirklich vorankommen will, darf sich nicht abhängig machen, dass er entdeckt wird, sondern der muss sich zeigen. Das muss man denn auch wirklich machen.
Ja, Sichtbarkeit, spannend. Auch im Gegensatz, wie du es gerade am Anfang gesagt hast, zu Fleiß. Also den brauchen wir auch, aber das alleine reicht definitiv nicht. Ich glaube, die Erfahrung haben wir alle an unterschiedlichen Stellen auch schon mal gemacht. Du hast gesagt, du hast dir Beratung geholt, Unterstützung geholt in den Unternehmen. Was hat sonst an den Punkten, als du dich entschieden hast für den nächsten Karriereschritt, was hat dir da weiter noch geholfen, um diesen Schritt erfolgreich zu meistern, positiv formuliert? Aber wo stehen sich Frauen auch manchmal ungewollt selbst im Weg? Und ist dir das auch passiert?
Also nach meiner Beobachtung stehen viele sich selbst im Weg, wenn sie sich zu klein machen oder zu selbstkritisch über ihre eigenen Leistungen denken. Das beste Beispiel ist eigentlich immer diese Teilzeit wegen, ich habe ja jetzt ein Kind, aber dann heimlich doch genauso viel machen wie vorher. Das habe ich immer versucht zu vermeiden und bei mir selber ehrlich gesagt auch vermieden. Diese Selbstfalle, sich selbst zurückzunehmen und selber zu bewerten, weil man ja vermeintlich nicht genug Leistung bringt, ist wirklich sehr, sehr kritisch. Ich selber hatte ja, als ich in meinem Unternehmen als Partnerin bestellt war, also in einer hohen Leitungsposition war, dann mein Kind bekommen und habe dann aber auch wirklich sehr schnell das Stundenvolumen wieder auf das erhöht, was ich tatsächlich arbeite, weil die Leistungen werden von vielen Mitarbeiterinnen auch in Teilzeit fast zu 100% erbracht und dann ist es doch eigentlich schade, A für Geld und B wiederum für Sichtbarkeit, wenn man da sich selber so zurücksteckt.
Schade, genau, ungerecht und Karriere hemmend, unfreundlich. Ja. Genau, da kommt ganz vieles nach. Bleiben wir nochmal bei deiner Erfahrung mit schwierigen Situationen unterschiedlichster Art. Also ich stelle mir da so einen kleinen Tipps- und Tricks-Block vor. Also man ist in einer Sitzung, welcher Art auch immer, das ist ja vermutlich auch austauschbar, ob das jetzt im Unternehmen ist oder auch anderswo. Mit welchen Mitteln setzt du dich in einer Debatte durch, in der es vielleicht irgendwie gerade laut zugeht?
Na, ich setze mich da eher mit dem Florett als mit dem Brettschwert durch. Wichtig, denke ich, ist dabei immer zu schauen, wo sind Interessenübereinstimmung und dann so stille Allianzen zu bilden. Also indem man im Prinzip sagt, okay, die Meinung gehe ich mit, da stimme ich zu, ergänze dann aber das, was ich vielleicht noch dazu sehen würde, dass es meistens besser als wirklich hart konfrontativ zu sein. Wobei das sicherlich gerade, wenn man merkt, es wird mit schrägen Mitteln Kommunikation betrieben, manchmal dennoch wirklich die Breitseite erfordert. Man muss das wirklich situativ beobachten und aber beide Sachen drauf haben dann sozusagen.
Ein Gespräch läuft, es wird geredet, du wirst unterbrochen. Wie reagierst du?
Es kommt auch darauf an, auf das Wie. Will mich jetzt zum Beispiel jemand ergänzen oder unterstützen oder hat einen wichtigen anderen Aspekt, höre ich dann erstmal zu. Aber häufig kann man diesen Punkt dann auch erstmal einfach einfangen und sagen, den heben wir uns für später auf und dann mit seinem Punkt nochmal anfangen. Das ist, glaube ich, die effektivste Methode.
Du hast vorhin von Sichtbarkeit gesprochen. In einer Debatte will man gehört werden. Was braucht es neben Sachkenntnis noch, um eben gehört zu werden?
Nach meiner Erfahrung ist ungeheuer wichtig zu schauen, was ist dem anderen eigentlich genau an diesem Punkt, den wir besprechen, wichtig. Was ist denn sein Painpoint dabei? Also meine Sachkenntnis muss für ihn Relevanz haben. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, um dann wirklich zu sagen, ich zahle mit meiner Meinung auf die Lösung ein, die ihn beschäftigt.
Ja, spannend. Sehr stark inhaltlich argumentiert, aber dann kommt man natürlich an.
Ja, ja, weil also ein Gespräch dient ja nicht nur dem Austausch von Sachkenntnis, sondern muss ja ein Ergebnis haben, eine Lösung. Es wird ja was besprochen und nicht zwei Monologe nebeneinander gestellt. Insoweit ist es schon wichtig zu sehen, was ist denn für den anderen relevant. Also das passt immer, das passt auch beim Thema Führung oder wenn ich mit einem Chef spreche, dann eben wirklich zu schauen, woran wird der denn gemessen, was bringe ich dazu bei, wenn ich jetzt sage, ich möchte folgende Qualifikationsmaßnahme haben oder dies oder jenes, worauf zahlt das für den anderen ein? Das war so ein bisschen der Punkt, den ich da machen wollte.
Ja. Ist Wirtschaftsprüferin für junge Menschen, die uns jetzt hier vielleicht zuhören, ein zukunftsträchtiger Beruf auch weiterhin oder wird das in den nächsten Jahren eher irgendwann auch durch KI erledigt?
Das ist eine gute Frage. Wenn ich da zurückblicke, dann gab es die ersten 10 Jahre, wo ich Wirtschaftsprüferin war, da habe ich das jedem empfohlen. Lasst eure Kinder Wirtschaftsprüfer werden, weil es handelte sehr viel davon, ein Unternehmen im Rahmen der Prüfung sehr schnell zu verstehen, das betriebswirtschaftlich zu durchdringen, aber auch das Handeln der verschiedenen Ebenen im Unternehmen zu sehen. Das hat sich im Laufe der Jahrzehnte denn nun doch stark gewandelt. Es geht jetzt in der Tat mehr um Datenanalysen, um Auswertungen von Unternehmensdaten, die eben in der Buchhaltung stecken, aber auch dahinter technische Kontrollen, die Prozesse sicherer machen. Es hat sich sehr stark vertechnisiert. Das muss man beachten, wenn man in so eine Berufswahl geht. Mein Beruf wäre es nicht mehr. Ich bin eher der, der das betriebswirtschaftlich verstehen wollte und mit den Menschen sprechen, ihr Handeln, ihre Motivation, auch um das Risiko des Handelns einzuschätzen, zu verstehen. Und heute ist es also doch in der Tat eher technisch und mathematisch-algorithmisch geprägt. Das war mir nie so gegeben. Als Leidenschaft zumindest nicht.
Ja, okay, alles klar. Wenn ich als junge Frau mir vorstellen kann, in Zukunft Verantwortung zu übernehmen und eben auch einen solchen Weg gehen möchte, in eine Führungsposition kommen möchte, wie gehe ich das an? Woran sollte ich denken? Was sollte ich machen? Wen soll ich kennenlernen? Welche Voraussetzungen sollte ich schaffen?
Also wichtig ist, dass man die nötige Qualifikation hat. Das ist sozusagen der Hygienefaktor, das ist klar. Also das, was da gefordert wird, sollte man kennen, sei es jetzt an Abschlüssen, sei es an Weiterbildung, was auch immer. Aber das reicht einfach nicht. Dann kann man maximal durch gute Weiterbildung im inhaltlichen Sinne so eine Art Fachkarriere machen, indem man Spezialist wird. Wenn man Führungspositionen haben will, ist es eigentlich auch immer eine Generalistenaufgabe. Man muss Rundumblick haben, also man muss wissen, was ist der Zweck des Ganzen, was ich hier mache, was heißt das für mein Team, was heißt das für andere Teile des Unternehmens, also so systemisch das schon mitdenken. Und das muss man auch lernen. Das lernt man schon durch Beobachten und Überlegen. Aber es ist auch ein bisschen so, dass man sich auch mal theoretisch mit Führung und sowas beschäftigen sollte, um eben diese Rolle dann auch voll auszuspielen. Ne? Also man ist nicht der oberste Fachexperte. Man muss delegieren können. Klar, die Fachexpertise ist im Team. Aber man fällt die Entscheidung. Man muss alle mit einbeziehen und das ist ja dann eigentlich eher in Richtung Führung und das verkennen viele, die sagen, also ich bin noch super top qualifiziert, aber damit ist man noch nicht die perfekte Führungskraft.
Zweifellos nicht, nee. Sollte man ein bisschen mehr wissen über Teams und Zusammensetzung und Persönlichkeiten. Ja, dein Plädoyer zum Abschluss, was Frauen in Führungspositionen angeht.
Ich hatte ja vorhin schon vom langen Atem gesprochen. Ich glaube, den brauchen wir als Frauen in Führungspositionen, aber auch als alle die jungen Frauen, die Frauen in Führungspositionen werden wollen. Einmal auf dem Weg dahin für sich persönlich, aber auch auf dem Weg, den wir als Gesellschaft und Anerkennung von Frauen in Führung alle gemeinsam gehen. Also da wünsche ich mir, dass wir jetzt, auch gerade wenn es ein bisschen ruppeliger wird, sowohl wirtschaftlich als auch vielleicht von Vorgaben, Quoten etc., nicht mehr so gefördert wird, dass wir uns da nicht verrückt machen lassen, sondern Kurs behalten. Und das geht mit Netzwerken, Zusammenhalten und Durchhalten. Ich glaube, das schaffen wir.
Gut, in diesem Sinne. Ja, vielen Dank. Vielen Dank an Katrin Roman für diesen Einblick in Frauenführungspositionen, wie man da hinkommen kann, was auf dem Weg mitzudenken ist. Wir schließen ab für heute. Wir wünschen allen, die zuhören, erholsame und friedvolle Feiertage, Weihnachtstage. Und wir melden uns wieder mit der nächsten Folge von Tacheles und Törtchen dann im nächsten Jahr 2026 und verabschieden uns für heute.
Auf Wiedersehen und gute Zeit an alle.
Und na klar, auch von mir. Alles Gute.
Tschüss.